Heute reden wir in der Late Night Show über Zeitreisen für Cthulhu und über die Comic-Version des Klassikers Fahrenheit 451. Ich muss runtergucken, weil ich mir die Zahlen nicht merken kann. Cthulhu ist, wenn man einschlägig bekannten Leuten glaubt, ja kein Horror, sondern eigentlich Science Fiction, weil das ja im Grunde alles Aliens sind. Insofern passt Zeitreise super dazu. Hier gibt es gleich mit Zwischen den Zeiten einen ganzen Band für das Cthulhu-Rollenspiel, wo es um Zeitreisen geht, beziehungsweise der Zeitreisen-Abenteuer liefert. Nico hat sich das angeschaut und erzählt euch jetzt was dazu.
Zwischen den Zeiten ist eine Abenteueranthologie für Cthulhu, die schon eine Weile erschienen ist, die wir auch schon vor Monaten durchgearbeitet haben, aber für die wir bisher keinen Slot in der Show gefunden haben. Ups. Hier also eine leicht verspätete Review. Der Band steigt mit einem allgemeinen Teil zu Zeitreisen und ihrer Bedeutung in der Popkultur, der Philosophie und speziell im Mythos ein. Dabei werden auch einige Beispiele für Medien genannt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Um das sehr subjektive Negative direkt aus dem Weg zu räumen, ich habe aus diesem ca. 25-seitigen Teil wenig mitgenommen. Das Buch nennt zum Beispiel Day of the Tentacle als Beispiel für ein Zeitreise-PC-Spiel. Immerhin gibt es da Tentakel, lässt aber vom Mythos inspirierte Klassiker wie Prisoner of Ice oder Clive Barkers Undying aus, die hier viel besser reingepasst hätten. Aber gut, Geschmackssache. Die wissenschaftlich-theoretischen Gedanken zu Zeitreisen haben mir auch wenig gegeben. Sie sind zum einen natürlich für einen Band wie diesen sehr vereinfacht wiedergegeben, haben aber oft schlicht wenig Relevanz am Spieltisch oder tragen nichts Originelles bei. Da fehlen mir konkrete dramaturgische Tipps. Man hätte zum Beispiel leicht eine Liste der verschiedenen Zeitreiselogiken erstellen können, die es in der Popkultur gibt. Also zum Beispiel Terminator 1 Logik versus Terminator 2 Logik versus Zurück in die Zukunft versus Star Trek versus MCU. Dann erklären, welche Problematik jede Lösung mit sich bringt und welche sich am besten für welche Art Plot eignet. Spannender fand ich da schon den Abschnitt über Zeitreisephilosophie bei großen Denkern der Geschichte, der direkt mit Plotideen kommt. Aber zum Abenteuerteil. 4 Stück sind enthalten, von denen das erste Abenteuer direkt das längste ist. Ach ja, Spoiler sind hier nicht zu vermeiden, fürchte ich. Fesselhain umfasst 70 Seiten und spielt im Brandenburg der 20er Jahre. Es befasst sich neben Zeitreisen mit germanischen Göttern, also einem Thema, das vorbelastet ist. Und ist auch sonst eher harter Tobak. Es beginnt in einer Irrenanstalt, in der ein Teil der Spielenden als Patienten, aka Irre, und ein Teil als Belegschaft herumhängt. Von allen Abenteuern in diesem Band ist es sicherlich das, das am wenigsten Schema F ist. Cthulhu-AutorInnen suchen ja immer einen neuen Dreh, um etwas Originelles zu schaffen, anstatt die immer gleiche Formel zu bedienen. Fesselhain schießt da für mich übers Ziel hinaus. Das Abenteuer soll mit 2 Gruppen parallel gespielt werden, Insassen und Personal der Anstalt. Die beiden Stränge bedingen sich gegenseitig. Im Idealfall soll die SL sogar den Ton der einen Gruppe aufnehmen, bearbeiten und der anderen vorspielen. Das ist natürlich nur ein Vorschlag. Und beide Gruppen landen, nicht gleichzeitig, durch eine Seelenzeitreise 2000 Jahre in der Vergangenheit, in der Rolle von Germanen und Römern, während die jeweils andere Gruppe mitbekommt, dass die Körper der Charaktere von den Seelen der Germanen oder Römer übernommen wurden. Auch in der Vergangenheit landet eine Gruppe recht sicher direkt in Gefangenschaft und kann nur eingeschränkt reagieren, was denen die SCs sind Gefangene-Anteil für unseren Geschmack einfach zu groß macht. Am Ende landen beide Gruppen vermutlich wieder in den 20ern und müssen mit den Hinweisen aus der Vergangenheit herausfinden, welche mysteriöse Fraktion jetzt welchen germanischen Gott erwecken will, der in Wahrheit eine Mythoskreatur ist und das verhindern oder auch nicht. Es wird dann also klassischer, aber insgesamt hat das Abenteuer so mehr Ideen, als gut für es ist und wir würden es nur fortgeschrittenen SLs empfehlen. Uns hat es auch aufgrund der angesprochenen Elemente von allen Abenteuern in diesem Band am wenigsten abgeholt. In Hexenflüche begeben sich die Investigatoren auf der Suche nach einem verschwundenen Ehemann in das fiktive Städtchen Ehrenfeld, nicht das mit dem Tanzorchester, und stoßen schon bald auf eine uralte Verschwörung, bei der auch eine Hexe eine Rolle spielt, um die Macht über die Stadt über Jahrhunderte in den gleichen Händen zu halten. Damit die SCs verstehen, was vor sich geht, werden sie mehrere hundert Jahre in die Vergangenheit geschleudert und werden Zeuge von finsteren Ereignissen. Was die Zeitreise auslöst, ist ein wenig wischiwaschi, aber das ist im Grunde auch egal. Das Abenteuer ist ein sehr gut gemachtes Sandbox-Puzzle mit klassischen Cthulhu-Elementen, das vor allem durch die sorgfältige Ausarbeitung aller Abläufe und zu ermittelnden Fakten heraussticht. Genaue zeitliche Daten sind bei der Ermittlung sehr wichtig und trotzdem schafft es das Abenteuer, das alles so zu präsentieren, dass keine Verwirrung aufkommt und es sich leicht leiten lässt. Die Zeitreisethematik ist hier eher Nebensache bzw. ein Plot-Device. Der Schatten von Qamborn beginnt in der Jetztzeit, aber schon bald werden die Ermittler 100 Jahre in die Vergangenheit geschleudert und wachen in den Körpern von Schulkindern auf. Die erste Aufgabe ist es, sich in diesem völlig unbekannten Umfeld zurechtzufinden, und dann wird recht bald klar, dass ein Freund aus der Kinderclique verschwunden ist. Die Ermittlungen der Kids, die ein wenig wie die 20er-Version der Stranger Things Kinder wirken, aber auch wie von South Park inspiriert, immerhin ist einer aus der Bande auch direkt tot, führen zu einem unheimlichen Uhrmacher und somit zum Ursprung der Zeitreise. Gewalt gegen Kinder ist hier ein Motiv. Besonders gruselig ist aber die Vorstellung, dass ein Opfer der unfreiwilligen Seelentauschzeitreise in einem Körper landet, der so schwer gehandicapt ist, dass er sich nicht wirklich verständlich machen kann. Das betrifft aber keinen der SCs. Das Ganze ist ein gut gemachtes Ermittlungsabenteuer mit einem befriedigenden Finale. Es ist unwahrscheinlich, dass die Zeitreise umgekehrt werden kann. Somit hätten die Spielenden jetzt aber direkt junge Investigatoren, die sie künftig in den 20ern spielen können. Jenseits der Relativität hat die interessanteste, aber auch palpigste Prämisse. Die SCs werden von Albert Einstein angeheuert, der gerade an einem Experiment im frisch fertiggestellten Einstein-Turm arbeitet, einem Observatorium, das es in Potsdam wirklich gibt. Einstein sieht Dinge, fühlt sich verfolgt. Die SCs sollen herausfinden, was da los ist, und verbringen dann einige Tage oder Wochen mit Einstein und seinen Mitarbeitern im Turm, während das Genie versucht, ein Wurmloch zu erschaffen. Die seltsamen Vorkommnisse häufen sich. Zeit vergeht offenbar anders in anderen Teilen des Turms. Leute sterben auf einmal an Altersschwäche und irgendwann tauchen natürlich auch Mythoskreaturen auf. Das Ganze ist als zeitliche Sandbox aufgebaut, ohne komplett feste Struktur, sondern mit vielen guten Ideen für Szenen, und es läuft auf ein Mindfuck-Finale hinaus, das wir hier nochmal hinter einer weiteren Spoilerwarnung verstecken. Am Ende wird der Turm von den Hunden von Tindalos überrannt, die Einstein davon abhalten wollen, mit der Zeit herumzupfuschen. Ein Sieg ist nicht vorgesehen. Die SCs können nur durch das Wurmloch fliehen und landen dann wieder beim Vorstellungsgespräch mit Einstein, wo sie eine Chance bekommen, das Abenteuer nie geschehen zu lassen. Einstein konnte den Hunden übrigens nur so lange entgehen, weil der Turm ohne Ecken gebaut wurde, in denen sie lauern können. Jenseits der Relativität ist zwar im Grunde linear, trotzdem aber das Highlight des Bandes dank einer tollkühnen Grundidee, gut beschriebenen Horrorszenen und des hervorragend aufgebauten Twists. Man fragt sich zwar, warum auch bei Todesfällen niemand Polizei oder Krankenwagen ruft, der Turm also irgendwie in einer Bubble existiert, aber das ist relativ egal. Das Einzige, was nicht relativ ist im Universum, sondern konstant, ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und die Tatsache, dass Cthulhu-Anthologien immer ein Mixed Bag sind. Diese hier enthält ein herausragendes und zwei sehr gute Abenteuer, sowie eines, mit dem wir nicht warm wurden, aber das leider das längste im Band ist. Unterm Strich sind das trotzdem 8 von 10 Punkten.
Das waren wirklich sehr gute Einblicke, Nico. Wechseln wir zu einem Buch, das tolle Inhalte, aber einen für Europäer schwierigen Titel hat, denn wer benutzt bitte Fahrenheit? Das ist die Comic-Version von einem Klassiker über das Erhalten von Büchern in schrecklichen Umständen.
Ray Bradburys genreprägender Roman Fahrenheit 451, in dem es im Wesentlichen ums Verbrennen von Büchern geht, ist bei CrossCult als Comic-Adaption erschienen. Victor Santos setzt das in kantigen, plakativen und oft düsteren Bildern auf 150 Seiten um und macht damit einen 70 Jahre alten Klassiker, der oft in einem Atemzug mit 1984 genannt wird und dessen Titel Inspiration für diverse andere Medien war, leichter konsumierbar. Die Story. Guy Montag ist Feuermann, nicht Feuerwehrmann, sowas braucht man in dieser sehr vage gehaltenen dystopischen Zukunft nicht mehr, sondern sein Job ist es, Bücher zu verbrennen. Diese und ihr Besitz sind verboten, sie gelten als gefährlich und bringen die Gesellschaft an sich ins Wanken. Die Menschen verbringen ihre Zeit lieber vor ihren TV-Wänden, die idealerweise ihr komplettes Wohnzimmer ausmachen. Montag beginnt immer mehr an dieser Gesellschaft und seinem Job zu zweifeln und schließt sich dann sogar Dissidenten an. Man findet Spuren von Fahrenheit 451 heute in vielen dystopischen Geschichten, ob in Blade Runner oder Full Metal Alchemist. Und eine Story, in der es um Zensur und Verdummung der Gesellschaft geht, wird natürlich nie veraltet sein. Allerdings hat der Autor selbst behauptet, es ging in seiner Story nicht um staatliche Zensur durch Autoritäten. Ganz anders als in 1984 hätten sich die Menschen selbst für ihr Leben als TV-Zombies entschieden und würden die Bücher demokratisch ablehnen. Das Buch sei vor allem als eine Kritik an Fernsehen und anderen modernen Medien zu lesen. Ob Bradbury dann mit diesem Comic einverstanden gewesen wäre? Wir jedenfalls schon. Wir vergeben 7,5 von 10 Punkten.
Ich Bin froh, dass meine Bücher nicht in Gefahr sind und bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit für die heutige Late Night Show. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Jetzt kommt der Abspann und sicherlich irgendwelche unterhaltsamen Szenen, die Nico drunter legt. Wenn ihr uns noch helfen wollt, dann könnt ihr hier Glocken klicken, Kommentare schreiben dazu, warum Fahrenheit ein dummes System ist zum Beispiel, und uns abonnieren oder uns auf Patreon unterstützen. Vielen Dank und bis dann. Reisen für Cthulhu und über die Comic-Version des Klassikers Fahrenheit 451. Ich muss runtergucken, weil ich mir die Zahlen nicht merken kann.
Geht mir genauso. Heißt das hier einfach Fahrenheit? Ist das so ein Unterschied? Okay.